heute zum zweiten Mal Gast bei Irgendwas mit Logistik, Dr. Martin Welp von IdentPro.
Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Bevor wir heute in die Folge starten, gibt es ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit gut 2 Jahren erstellen wir neben unserem Podcast regelmäßig Fachreports. Der ein oder andere von euch würde es bei dem Umfang vielleicht schon fast Bücher nennen. Aber ganz egal, wie ihr das nennen wollt, hier gibt es ganz kurz das Prinzip. Wir schnappen uns also ein Thema aus der Logistik und gehen gemeinsam mit den Expertinnen für dieses Thema ganz tief rein. Von A bis Z erklären wir euch beispielsweise alles, was ihr zu Greifrobotern, Lagerverwaltungssystemen oder vielleicht auch mal zu Innovationen generell wissen müsst. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren und lesen wollt, dann einfach auf unsere Webseite www.iwml.de gehen und dort kostenfrei runterladen. Mittlerweile gibt es da 8 Reports zum Download. Also würde ich sagen, nicht lang warten. Während ihr den Podcast hier hört, am besten einfach schon mal auf die Webseite iwml.de gehen, runterladen und währenddessen weiterhören. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Moin, moin an die Empfangsgeräte da draußen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin euer Host Andreas. Und heute ohne Co-Moderator, aber nicht ohne Gast. Und mein heutiger Gast war tatsächlich schon einmal bei uns, und zwar in Folge 174. Da hatten meine lieben Freunde Jens und Jörg bereits das Vergnügen, mit Dr. Martin Welp zu sprechen. Das war im Februar 2023 und die drei haben über IdentPro und die Herausforderungen der Digitalisierung von Lagern gesprochen. Darauf bauen wir auch gleich auf. Vorher kommt aber noch eine weitere Besonderheit, die mir aufgefallen ist. In Folge 217 hatten wir mit Markus Voss gesprochen, dem COO von DHL, der nämlich wie Martin auch in Chemie promoviert hat. Martin, ich begrüße dich und gebe dir die gleiche Anfangsfrage, die ich auch Markus damals gegeben habe. Was hat Chemie eigentlich mit Logistik zu tun?
Ja, schöne Frage. Hallo Andreas, freut mich, dass ich wieder dabei sein kann. Moin reicht mir eigentlich. Ich wohne ein bisschen weiter nördlich. Da sagt man schon, dass Moin Moin sabbeln ist. Also deswegen Moin an alle da draußen, die uns zuhören. Chemie und Logistik, ja, hat eine Menge miteinander zu tun. Chemie ist eine Fertigungsindustrie. Wir produzieren in der Chemie sehr viel Warenstrom, sehr viel Materialflüsse innerhalb der Produktion und eben auch zwischen den verschiedenen Produktionsschritten. Da spielt Logistik eine ganz, ganz große Rolle. Ja, und ich durfte in meinen verschiedenen Funktionen in der Chemieindustrie sehr häufig die Effekte von Materialfluss, von Beständen, von Logistikdefiziten kennenlernen. Eine Verantwortung, die eigentlich jeder trägt, der in der Chemieindustrie irgendwie tätig ist, ist, sich mit Logistik auseinanderzusetzen.
Sehr schön. Martin, vielleicht kannst du mich aber noch ein bisschen abholen. Du hast ja über 20 Jahre in der Chemieindustrie auch verbracht. Wie kam eigentlich der Switch dann in die Software-Unternehmung beziehungsweise dann noch tiefer in die Logistik eigentlich?
Also ganz spontan würde ich sagen, als allererstes die Sehnsucht, was wirklich Innovatives zu machen, etwas in den Markt zu bringen, was neu ist, was einen neuen Demand hat. In der Chemieindustrie sind wir hochgradig innovativ. Als Akademiker darf ich das sagen, unheimlich viel Forschung und Entwicklung, die da reingeht in der chemischen Industrie, auch unter den Aspekten, die mich die ganze Zeit getrieben haben, zum Thema Nachhaltigkeit, also weg von der bösen Chemie, sondern hin zu dem, wie können wir nutzen und trotzdem eben Umweltaspekte zusammenbringen. Da ist eine Menge los. Trotzdem sind viele der Produkte, die wir in der chemischen Industrie erzeugen oder an den Markt bringen, doch sehr, sehr reif. Ja, schon lange, lange im Markt. Der Markt ist verteilt, die Produkte sind bekannt, die Innovationszyklen werden immer länger. Das Erreichte wird immer kleiner mit immer größerem Aufwand. Ja, und in der Softwareindustrie ist natürlich eine Menge mehr an Innovation und auch an Gestaltung und an Veränderung. Ich glaube, ich brauche keinem hier zu erzählen, was wir gerade erleben mit KI an Möglichkeiten. Und wir wissen alle, was vor uns liegt. Das ist so dermaßen spannend. Und ich fand das tatsächlich spannender als die Chemieindustrie. Das Ganze war sehr zufällig. Ich habe meinen Geschäftspartner und Kollegen kennenlernen dürfen durch eine Beirats- und Aufsichtsratstätigkeit in dem Familienunternehmen seiner Familie, ebenfalls ein Chemieunternehmen. Und er als Gewächs aus der Familie hat sich immer schon mit IT beschäftigt, dieses Unternehmen Idenpro aufgebaut. Ja, und ich bin dann irgendwann dazu gestoßen, weil ich gesagt habe, die Fähigkeiten zu skalieren, die Fähigkeiten auch international zu denken, in Prozessen zu denken, die können wir da gebrauchen. Ja, und jetzt bin ich seit 2 Jahren schon da.
Skalieren und Innovationskraft ist ein guter Start für die nächste Frage. Und zwar hast du im Februar 23, was zur Aufnahme zumindest jetzt ziemlich genau 1 Jahr ist, hast du gesagt, dass ihr ein Scale-Up seid. Und was seid ihr dann heute? Seid ihr jetzt schon ein Corporate, ein Mittelständler? Wo seid ihr?
Das wäre schön, wenn Skalieren so schnell funktionierte. Und das insbesondere in der aktuellen wirtschaftlichen, konjunkturellen Zeit. Auch da, glaube ich, wissen wir alle, was im Moment im Markt los ist, wie schwer operative Unternehmen es haben, sich zu behaupten, in Investitionen, in Zukunftsinvestitionen zu denken. Das sind sicherlich Themen, die eine schnelle Skalierung heute dann eher noch wieder ausbremsen. Ich will nicht jammern, wir sind gut unterwegs, aber wir werden auch in den nächsten Jahren ein Skalierungsunternehmen bleiben. Mhm. Der Unterschied, glaube ich, zwischen reifen Unternehmen und dem davor liegenden Startup ist, glaube ich, klar. Als Skalierungsunternehmen behaupten wir und wissen wir, wir haben ein bestehendes Produkt, wir haben ein ausgereiftes Produkt. Wir haben es mehrfach im Markt platziert, seit über 6 Jahren jetzt in der annähernd jetzigen Konstellation mit immer weiteren Optimierungen. Aber wir wissen, wie es funktioniert, was das Kundenbedürfnis ist und suchen den Weg und sind auf dem Weg, das eben schneller implementierbar zu machen, breiter aufzusetzen, auch internationaler aufzusetzen. Der deutsche Markt an sich ist sicherlich ein spannender, aber für uns auch dauerhaft nicht ausreichend. Im internationalen Wettbewerb müssen wir Gas geben und müssen auch sichtbar sein auf internationaler Ebene. Mhm.
Sind das auch so die Learnings, die ihr in den letzten 12 Monaten dann gehabt habt, dass ihr gesagt habt, okay, wir können allein in Deutschland nicht genug skalieren, wir müssen quasi internationalisieren, oder was habt ihr noch gelernt in den letzten 12 Monaten?
Definitiv das. Also geprägt aus der, europäischen, deutschen Situation der Energiekrise, angefangen mit der Invasion Russlands, hat das natürlich schon dazu geführt, dass die deutsche Wirtschaft insbesondere sehr zögerlich gewesen ist und zögerlich bleibt. Aus der Energiekrise haben wir jetzt eine konjunkturelle Krise entwickelt, die ebenfalls sehr deutsch zentriert ist. Und wir merken tatsächlich an den Nachfragen und an der Umsetzungsgeschwindigkeit unserer Kunden, dass die international aufgestellten Unternehmen, auch wenn sie vielleicht deutschen Ursprungs sind oder eine starke deutsche Niederlassung haben, dass die Umsetzung stärker sind und umsetzungsfreudiger sind und die Nachfrage in dem Bereich deutlich höher ist als rein aus dem
Was eigentlich Markt. Interessant ist, oder? Wenn man auf konjunkturelle Entwicklung gucken würde, dann würde man sagen, okay, ein bisschen Investitionsstau hier und dort, okay, aber vielleicht immer noch eine gute Gelegenheit für eine clevere Software, die mich effizienter in meinen Prozessen macht, oder? Oder ist es ein Trugschluss?
Ja, da rutsche ich dann ein bisschen zurück in meine Vergangenheit. Ich habe tatsächlich 20 Jahre Erfahrung in der chemischen Industrie und fast 20 Jahre Erfahrung als Geschäftsführer, CEO von produzierendem Chemieunternehmen. Wenn ich aus der Perspektive nachdenke und meine Entscheidungen gefällt habe und auch heute in der Beiratsfunktion in der chemischen Industrie immer noch tue, dann schaust du als allererstes auf die Produktionsfaktoren. Ja, also wo ist meine größte Wertschöpfung? Die ist in vielen Bereichen, nicht nur in der chemischen Industrie, mit 80-90% in der Produktion. Und drunterherum habe ich die peripheren Funktionen und sicherlich auch Standort und Lager und Infrastruktur. Aber ich gucke als allererstes in die Produktionsfaktoren. Und hier muss ich dann entscheiden, wo will ich investieren. Wenn ich mobil bin, wenn ich die Möglichkeit habe zu entscheiden, ob mein nächster Standort in Deutschland ist oder ob er vielleicht im europäischen oder vielleicht noch weiteren Ausland ist. Und da sind die Faktoren einfach bei uns tatsächlich nicht günstig. Und es macht, glaube ich, jetzt für uns keinen Sinn, ins Politische abzudriften. Aber die Vorzeichen stehen nun mal eher in anderen Regionen positiv als in unserer Region.
Das ist total erfrischend, dass du das an der Stelle so sagst. Ich weiß um die Dramatik dieser ganzen Situation und so weiter. Was ich aber erfrischend finde, ist, dass wir ganz oft in unseren Gesprächen, die wir ja haben mit unseren Podcast-Gästen und auch wir selber, sehen uns ja immer so ein bisschen als Nabel der Welt und Logistik ist das Allerwichtigste. Und es gibt auch gute Produktionspodcasts und deswegen ist es sehr, sehr interessant zu hören, dass es eben nicht immer der Nabel der Welt ist und das Allerwichtigste, zuerst auf die Logistik zu schauen, sondern tatsächlich sich zu überlegen, wenn ich das richtig interpretiere aus deiner Ausführung auch, sich zu überlegen, was ist der Kern meiner Unternehmung? Bin ich beispielsweise ein produzierendes Unternehmen? Okay, dann ist vielleicht der Drang in der Produktion, was zu machen und welche Art von Unternehmen bin ich halt einfach. Auf jeden Fall eine spannende Perspektive, die man manchmal vielleicht auch so ein bisschen vergisst, wenn man in den unterschiedlichen Diskussionen ist. Was mich aber, du hast es schon gesagt, wir wollen nicht in die Politik abdriften, was mich aber mal interessieren würde, wenn wir über Learnings sprechen, haben wir jetzt ein bisschen über Go-to-Market gesprochen, okay, da musst du ein bisschen was ändern um Rahmenbedingungen, aber was habt ihr vielleicht auch produktseitig gelernt? Du hattest gesagt, die Innovationszyklen sind sehr kurz, in den letzten 12 Monaten gab es den Raketendurchstart der KI beispielsweise, alle, die sich intensiv damit auseinandersetzen, wissen natürlich, dass es schon länger geht. Aber in den letzten 12 Monaten ist da ja unglaublich viel passiert. Was ist bei euch in der Software in den letzten 12 Monaten am Produkt so passiert?
Also bei uns gibt es im Wesentlichen 2 Themen, die uns aufgrund der Skalierung vorantreiben. Das eine ist, wirklich unseren Kunden zu verstehen und unseren Mehrwert sauber platzieren zu können. Das heißt also platzieren im Sinne auch von der Ansprache des Marktes, aber auch eben in der Umsetzung unserer Projekte zu verstehen, dass wir tatsächlich unseren größten Mehrwert im produzierenden Unternehmen haben, dass das Thema Logistik dort eine ganz große Rolle spielt, auch wenn die Wertschöpfung an anderer Stelle, die größte Wertschöpfung an anderer Stelle stattfindet. Aber ohne intelligente Logistik ist das heute nicht mehr abbildbar. Das ist etwas, wo ich, glaube ich, auch meine Erfahrungen aus der Vergangenheit sehr, sehr gut einbringen kann. Also das eine ist Market Message Fit, aber auch Market Product Fit, an dem wir gearbeitet haben und weiterhin arbeiten werden. Und natürlich auf der anderen Seite die Technologie, die uns dann intern zur Verfügung steht, mit allen Möglichkeiten, inklusive KI. Aber das würde ich jetzt mal für uns gar nicht so überbewerten. Wir haben das vorher im Einsatz gehabt, wir werden es auch in Zukunft im Einsatz haben. Das Wesentliche ist bei uns tatsächlich Modularität, Standardisierung des Produkts, Vereinfachung in der Implementierung, Erlernen der verschiedensten, ich sag mal, Fehlermöglichkeiten beim Kunden. Das klingt immer so einfach, wenn man sagt, ja, wir bauen so ein bisschen IoT in die Gerätschaften, wir verfolgen den Materialfluss nach. Wir haben beim letzten Mal über den digitalen Zwilling gesprochen in der Lagerlogistik. Aber die Lagerlogistik, zumindest die produktionsnahe Lager- und Intralogistik, hat so viele verschiedene Facetten in den verschiedenen Branchen, ja, dass wir immer wieder dazu lernen und immer wieder darauf achten müssen, dass wir ein Produkt haben, was trotzdem noch handhabbar ist, was implementierbar ist, standardisiert eingeführt werden kann, damit wir am Ende des Tages natürlich auch wettbewerbsfähig anbieten können. Also das sind die beiden großen Themen.
Du hattest den digitalen Zwilling gerade selber schon ins Spiel gebracht und der ist natürlich auch ein essentielles Thema bei euch in der Software. Vielleicht auch das mal so ein bisschen eingeordnet. Wo steht man denn da aktuell im Hype-Cycle? Das ist schon so ein Begriff, den man immer mal wieder hört, mal mehr, mal weniger. Wo ist da deine Einschätzung?
Also der digitale Zwilling ist sicherlich so im letzten Jahr, wenn ich so an den Logistics Summit denke, den wir in Düsseldorf, glaube ich, alle gemeinsam haben feiern dürfen, da war das so der Durchbruch, glaube ich, dieser Begrifflichkeit. Und ich glaube, er wird nicht als Buzzword wieder untergehen, sondern er wird uns sehr, sehr lange begleiten mit Randdefinitionen oder weiteren Ergänzungen, wie das Industrial Metaverse, andere Themen, Cyber Physical Production, Cyber Physical Automatization. Das sind viele Dinge, die da jetzt parallel als Begrifflichkeiten hochkommen. Der digitale Zwilling ist aber, glaube ich, noch am einfachsten zu verstehen und auch am einfachsten zu kommunizieren. Worum geht es? Es geht doch am Ende des Tages darum, wenn ich automatisieren möchte, und zwar nicht nur Material Handling, sondern auch Prozesse, auch Planungen, Stichwort S&OP, wenn ich das automatisieren möchte und was ich natürlich mit KI kann, dann brauche ich absolut sichere Materialbestands- und Materialbewegungsdaten. Und nichts anderes ist ein digitaler Zwilling. Mhm.
Du hattest gerade selber auch gesagt, dass der digitale Zwilling ist wahrscheinlich noch am leichtesten zu erklären, wahrscheinlich auch am leichtesten auszusprechen von den Worten, die du noch gebracht hast, die ich wahrscheinlich gar nicht richtig wiederholen kann und gar nicht will. Du hattest aber eins noch genannt, das ich auch immer ganz interessant finde, ist das Thema Industrial Metaverse. Das heißt quasi die Verschmelzung von virtuellen und erweiterten Realitäten mit der normalen Realität, sage ich mal. Das ist zumindest meine einfache Definition aus dem Bauch heraus. Was mir dabei immer fehlt, und vielleicht kannst du mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, sind die tatsächlichen Use Cases. Man hört da manchmal, okay, dann machst du so Wartung einer Maschine und kriegst so ein bisschen Augmented Reality dazu und siehst dann meinetwegen auf einer Brille oder auf was so ein Device auch immer so ein bisschen die Erklärung dazu. Aber abseits davon sieht man halt wenig. Deswegen würde mich mal interessieren, was hast du dazu im Kopf?
Gute Frage, bei der ich ein bisschen ausholen muss, was so die Definitionsthematik eines digitalen Zwillings ist. Das Wort an sich erklärt ja noch nicht zwingend, was man damit meint. Und es gibt verschiedene Interpretationen und Definitionen, die sind natürlich im industriellen Umfeld noch nicht klargestellt. Und wir Deutschen hätten sowas ja mal ganz gerne eine feste Definition.
Absolut.
Und gibt es nicht so ganz vollständig. Der eine digitale Zwilling, den du angesprochen hast, den zum Beispiel Maschinenbauer und Architekten nutzen, ist der digitale Zwilling eines Gebäudes, einer Infrastruktur, einer Maschine. Und tatsächlich kann ich dann mit Augmented Reality oder Mixed Reality reingehen und zum Beispiel kann ein Kanalbauarbeiter, Straßenbauarbeiter mit Augmented Reality sehen, ob dort Leitungen verbracht sind oder nicht. Und bevor er den Bagger ansetzt, weiß er schon, was er tut, vereinfacht gesagt. Mhm. Auch das dauert noch ein bisschen, bis das überall in Volleinsatz ist. Aber bei Maschinen genau das Gleiche. Der Ingenieur, der zur Wartung, zur Montage irgendwo rausfährt oder vielleicht auch nicht rausfährt, sondern jemand anders remote steuert. Ich glaube, das ist vollkommen klar, wo da der Mehrwert des digitalen Zwillings liegt. Der digitale Zwilling, über den wir in der Logistik reden, ist der digitale Zwilling der Ladungen, der Transportgüter, der Materialien. Also nicht das Produkt selbst, sondern das Abbild des Produktes in der Bewegung, im Lager, in der gesamten Supply Chain, in unserem Fall fast immer in der Produktion oder in der produktionsnahen Logistik. Und dann kommt die nächste Definition bei dem Thema. Der digitale Zwilling ist das jetzt das Vorhandensein der digitalen Lokationsinformationen gegenüber der analogen Welt oder eben parallel zur analogen Welt? Oder ist es die virtuelle Abbildung dieses digitalen Zwillings? Und da ist so für mich die Unterscheidung zumindest zum Industrial Metaverse. Während wir im digitalen Zwilling eigentlich grundsätzlich schon zufrieden sind, wenn wir die digitale Abbildung haben, also zu jedem Zeitpunkt die Lokationsdaten, die Geodaten eines Materials kennen, bin ich im Industrial Metaverse in der visuellen Abbildung. Bei dem Ersteren sollte, glaube ich, schnell klar werden, wo der Vorteil ist. Bestandsechtheit, Planungssicherheit, Zweifelsfreiheit. Beim Zweiten wird die Interpretation sicherlich ein bisschen schwieriger, wo der Mehrwert liegt. Ja, die virtuelle Abbildung, dessen Mehrwert erkennen wir im Moment noch nicht. Ja, wenige Kunden sind bereit, für eine virtuelle Abbildung ihres digitalen Zwillings zu zahlen. Dafür den Mehrwert auch wirklich zu definieren. Das wird später kommen. Das wird später kommen, wie andere Technologien, die wir aus der digitalen Welt ebenfalls gesehen und erlernt haben, aus dem Spielbereich, aus dem End-User-Bereich, also aus dem Public-Bereich, der dann so langsam erst in die industrielle oder kommerzielle Anwendung wächst. Stichwort iPhone. Ich bin auch aufgewachsen mit einem BlackBerry. Davor gab es einen Palm. Das werden die meisten Menschen gar nicht mehr kennen. Pager.
Ich hatte ein Nokia 3210. Als erstes Telefon.
Ja, das hatte ich auch. So. Ganz schnell kam aber dann das iPhone und ich weiß noch, wie unsere IT, unsere Mobiltelefonexperten im Konzern, damals im Chemiekonzern gesagt haben, das kann sich nicht durchsetzen, das ist unsicher, das ist was für Privatleute. Das Ganze hat seit diesen Aussagen, dann hat es 2-3 Jahre gedauert und man saß in den Lounges am Flughafen und hat gesehen, wie die Blackberries verschwunden sind und die iPhones die Welt erobert haben. Und ähnlich würde ich das jetzt erwarten, dass wir das bei der virtuellen Abbildung von digitalen Zwillingen erleben. Heute sagen wir, das brauchen wir nicht. Mhm. Ich glaube, wenn wir uns angucken, welche Generation jetzt heranwächst, die in Verantwortung kommt, das sind alles junge Menschen, die dreidimensional den Computer, den Spielecomputer genutzt haben, die es gewohnt sind, dass ihre Oberfläche dreidimensional abbildet, während wir Menschen ja sowieso dreidimensional sehen, empfinden, denken und entscheiden, haben wir uns ja nur entwöhnt, weil es nicht besser ging, dass wir zweidimensional arbeiten. Also diese dreidimensionale Darstellung wird ihren Mehrwert bringen, eben im Grunde von Usability, UI, bessere Entscheidungsfindung. Aber noch viel wichtiger ist, dass durch diese Notwendigkeit, die es dann braucht, um eine dreidimensionale Abbildung zu machen, die Notwendigkeit der Standardisierung von Geodaten, damit dieses dreidimensionale Bild entsteht, kriege ich ein automatisches Zusammenwachsen von Geodaten. Ich habe also einen Zwang, einen Automatismus, der von dieser virtuellen Welt gefördert, gefordert wird, dass Geodaten im Standard zusammenwachsen und ich damit immer mehr erschaffe, dass Materialflussdaten, Geodaten ja eben auf einer Plattform beherrschbar sind, anwendbar sind und natürlich dann auch in Applikationen verschiedenster Art.
Das ist total interessant, was du sagst. Was mir immer so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist, dass eigentlich jeder, der sich das anhört, sagt, ja, das passt, das, was Martin da sagt, stimmt total. Die Daten sind total essentiell und genau die müssen sauber sein und darauf wollen wir unsere Entscheidung fokussieren. Gleichzeitig ist es aber so, dass die wenigsten Unternehmen ihre Daten wirklich gut im Griff haben. Es ist immer so, dass man in Projekte kommt und die Leute sagen, ja, die Daten haben wir nicht, diese haben wir nicht. Woran liegt das eigentlich, dass es so eine Diskrepanz gibt zwischen, ich verstehe den Bedarf, aber ich kriege es trotzdem nicht hin?
Also es liegt nach meiner Einschätzung aus der Fertigungsindustrie kommend an dem Verständnis tatsächlich der Entscheider, des Top-Managements. Man ist sich darüber im Klaren, dass man ERP-Systeme braucht, durchgehende Systeme, die den Finanzfluss abdecken, die Absätze nachvollziehen lassen, komplett konsolidiert über die gesamte Welt. Man ist sich aber nicht wirklich darüber im Klaren, wie weit das in der Konsequenz heruntergetragen werden muss bis in die Produktion. Das ERP-System an sich ist relativ machtlos, wenn es keine gute Informationsquellen hat über seine Daten. Und dann kommen wir tatsächlich zu unserem tagtäglichen Anwendungsfall, den wir ja erleben, wenn wir ins Produktionslager gehen. Dort wird der Logistikmitarbeiter, das ist die Quelle, der Ursprung, sehr häufig von den Bestandsdaten, von den Materialdaten, die da sind. Und diese Quelle, ja, hat meistens nicht die richtigen Instrumente, wenigstens keine fehlerfreien Instrumente, mit denen er arbeiten kann. Diese Fehler, die er dann produziert oder sie produziert, pflanzen sich dann fort durch das gesamte digitale System, durch alle Prozesse. Und dementsprechend haben wir dann unsere Planungsfehler, Planungsabweichungen, Bestandsabweichungen. Also ursprünglich ist immer Dateneingabe, Datenquelle. Und wenn dort manuelle Prozesse vorherrschen, ist der Fehler halt meistens sehr groß.
Also ist deine Lösung automatisieren und Devices oder was ist
definitiv. Die Lösung? Definitiv. Also Datenerfassung von Materialflüssen muss zwangsläufig automatisiert und möglichst vollautomatisiert werden. Der manuelle Eingriff muss so klein wie möglich gehalten werden. In der Produktion selbst machen wir das ja schon lange. In den Produktionen, wenn man in die Chemieindustrie, Automobilindustrie, Kunststoffindustrie, man kann eigentlich hingehen, wo man will, die Maschinen selbst sind fast alle komplett angeschlossen, digital vernetzt und ihre Materialströme spucken die komplett digital bis aufs letzte Gramm aus. Sobald es dann aber die Maschinerie verlässt, die feste Vernetzung der Automatisierung nicht mehr vorhanden ist, fangen wir an, in manuelle Themen überzugehen. Nicht nur manuell zu transportieren, sondern aber auch die Identifikation von Produkten manuell zu machen. Stichwort Scannen. Ja, der Handscanner in keiner Produktion wegzudenken, spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ich habe in einem Vortrag das mal recherchiert, für einen Vortrag mal recherchiert. Mittlerweile über 50 Jahre kennen wir den Scan-Prozess, den Barcode-Scanner, den manuellen Barcode-Scanner. Und wir benutzen ihn eigentlich heute noch immer ziemlich gleich. Auch wenn wir viel smartere Lösungen haben, das will ich gar nicht in Abrede
stellen. Wir kennen den zwar, aber wir kennen auch alle, die ja wahrscheinlich zuhören, die Lager oder Lager, in denen immer noch mit Papierlisten umhergelaufen wird, bis man dann irgendwann am Computerterminal mal was eingibt. Aber ich stimme dir grundsätzlich zu. Die Technologien gibt es. Und du hattest gerade erwähnt, dass in der Produktion ist es so, dass die meisten Maschinen angebunden sind, Daten übertragen. Vielleicht kannst du mich da gleich nochmal ein bisschen abholen. Ich kenne zumindest OPCUA als einen der Standards, der, glaube ich, in vielen Produktionsmaschinen als Kommunikationsstandard genutzt wird. Aber in der Logistik ist es ja auch so, dass jede kleine Maschine hat dann wieder ihren eigenen Standard oder jeder versucht, sich selber einen Standard zu definieren. Dann gibt es wieder die VDA, die einen Standard macht mit der VDA 5050 für mobile Roboter beispielsweise. Dann machen das Kollegen in Amerika mit Mars Robotics. Und es entstehen viele unterschiedliche Kommunikationsstandards. Und ich habe immer den Eindruck, dass von den Softwarefirmen dann erwartet wird, ja, wir decken jeden Standard ab und machen eigentlich jede Anbindung möglich. Und trotzdem kommt dann noch jemand um die Ecke und sagt, ja, unsere Maschine kommuniziert nicht mit einem von diesen Standards, sondern die schickt ganz andere Daten. Wie ist denn da deine Sicht drauf?
Ja, also ich glaube, die Zeiten der großen Standardisierungen, so wie wir das zu DIN ISO hatten, also der deutsche Industrienorm oder der ISO-Standard international, die Zeiten dieser Standardisierung sind, glaube ich, vorbei. Wird nicht mehr so ganz einfach sein, einen Standard wirklich hervorzubringen bei der industriellen Komplexität, die wir haben. Und dann auch noch international, also über Asien, Europa, USA, Mittelamerika, Südamerika. Also es wird uns wahrscheinlich kaum gelingen, den Standard zu bekommen, um zum Beispiel einen digitalen Zwilling von Geodaten zu erzeugen. Aber etablieren sich mehr und mehr Schnittstellenstandards, mit denen wir alle gut umgehen können. Du hattest ein paar genannt. Also mir fällt da jetzt zum Beispiel aus dem deutschen Kontext mal einer ein, der sehr positiv, also aus der deutschen Perspektive mal ist, das OMLOX, ja, der sich mit Geodatenstandards beschäftigt und auch seinen internationalen Weg schon geht. Aber auch das wird einer von mehreren Standards oder von vielen Standards dann sein. Ich glaube vielmehr, dass tatsächlich das eben angesprochene Metaverse uns es erlauben wird, dass wir auch KI unterstützt, die Daten zusammenknüpfen werden. Ja, weil das aus dieser Welt eine ganz andere Logik zur Verknüpfung von Geodaten entstehen wird und dass wir auf den Standard dann vielleicht sogar ein Stück weit verzichten können, sondern einfach die KI die Arbeit machen lassen und sagen, pass mal auf, meine Maschine schmeißt zwar nicht das aus, was du gerne hättest, aber sie schmeißt ja was raus. Und wenn ich mir das Profil angucke, was es rausschmeißt und das mit ein, zwei verschiedenen Iterationen durchlaufen lasse, dann kann KI mir genau sagen, welches Datum ist eigentlich wofür. Oder es gibt mir genau das für meine Schnittstelle, was ich brauche. Ich glaube, dass wir davon gar nicht mehr so ganz weit entfernt sind.
Das ist ein total spannender Gedanke, der ja zum Teil auch schon in der Softwareentwicklung genutzt wird. Ne? Also jeder, der mit ChatGPT beispielsweise mal rumgespielt hat, du kannst ja auch deine Webseite programmieren lassen und einzelne Tabellen auswerten lassen, die du da reinlegst. Vorsicht an der Stelle übrigens mit dem Datenschutz. Nicht einfach Kundendaten hochladen. Könnten irgendwo landen, wo man sie nicht haben will. Aber tatsächlich eine interessante Vorstellung. Eine interessante Vorstellung, die ich mal gedacht habe, was eigentlich so ein bisschen fehlt. Vielleicht kannst du mich da mal briefen, was deine Einschätzung ist. Ich habe mal gedacht, warum gibt es eigentlich kein Operating System, so wie es ein Windows oder ein Mac auf unseren Computern gibt? Wieso gibt es das eigentlich nicht fürs Lager? Quasi die Grundlage des Systems, auf denen sich dann beispielsweise das Lagerverwaltungssystem andockt, das ERP andockt, viele kleinere weitere Subsysteme, quasi ohne wirklich große Funktionalität, einfach nur für dieses ganze Management dieser ganzen Schnittstellen und der Datenhoheit an einem Platz. Das war mal so ein Gedankengang, den ich mal eine Zeit lang verfolgt habe und gedacht habe, es wäre eigentlich total interessant, sowas zu haben. Was denkst du?
Das wäre auch total cool. Ja, aber wie gesagt, das ist ja eine Frage, wer setzt diesen Standard und wer würde ihn annehmen? In dem Moment, wo der Erste käme, mit auch nur dem Ansatz eines Standards, käme der Zweite, der Dritte und der Vierte. Und es gibt übrigens diejenigen, die versuchen, diese Standards zu setzen. Ich glaube aber dann trotzdem, dass das Thema Lager dann ein wenig zu klein gedacht ist. Sondern für mich wäre das dann eher die Smart Factory mit angelagerten Lägern, weil die nun mal der Ursprung aller Supply Chain sind. Also da müssen wir ansetzen. Da sind die größten Fehler in der Materialbeschreibung, Standortbeschreibung. In der nachgelagerten Logistik sind die Probleme gar nicht mehr so groß. Die Bestandsabweichungen in Distributionslägern sind minimal. Die Fehlerquoten in Distributionslägern sind minimal. Die großen Fehler passieren in der angelagerten Logistik, in den Fertigungsstätten. Und wenn ich darüber einen gesamten Standard setze, sind wir wieder bei dem Thema Industrial Metaverse, dann bin ich dazu in der Lage, das über den Zwang ist zu virtualisieren oder zu visualisieren, den Standard erzeuge, indem ich die Daten verfügbar mache. Mhm. Und diesen Standard werden tatsächlich die Großen machen. Ich meine, wir sehen, wer beschäftigt sich mit Metaverse? Ja, wir wissen ja, wer dran ist. Ja, das sind die ganz großen amerikanischen Unternehmen, zum Glück auch deutsche Unternehmen, ja, wie Siemens, Kooperation mit Nvidia als Beispiel. Wenn man das industrielle Umfeld mal sich anschaut, Bosch ganz weit vorne in dem Thema IoT zu verknüpfen mit Visualisierung. Da passiert schon etwas. Und wenn die ihre Systeme in den Markt bringen, dann ist es vielleicht kein öffentlicher Standard, sondern das sind dann eben Standards von ganz großen Unternehmen, auf die man dann zugreift. Ja, und da sind wir doch eigentlich da, wo du hin wolltest.
Das klingt in der Tat nicht schlecht. Die Frage, die sich mir bei sowas immer stellt, ist natürlich, du hattest jetzt einige angesprochen, ne? So ein Siemens und Bosch und jetzt beispielsweise mal bei industriellen Unternehmen sind oder wenn man vielleicht in der Chemiewelt ein bisschen nachdenkt, fallen einem da wahrscheinlich auch ein paar Beispiele ein. Vielleicht mal im Kontext derer gedacht, die wir oft auch thematisieren, beispielsweise im Handelsumfeld? Das sind meine Lieferanten, die, wo du sagst, da entstehen eigentlich die größeren Probleme und wahrscheinlich stimmen dir die allermeisten zu. Die sitzen oft vielleicht auch in Asien oder wo auch immer, wo man versucht, Produkte zu einem guten Preis zu produzieren und oft aber auch mit sehr, sehr wenig Transparenz. Das heißt, wenn ich deinem Gedankengang folgen würde, dann wäre es ja auch so, dass du sagen würdest, da ist es eigentlich viel interessanter zu optimieren als in meinem kleinen Distributionszentrum, wo ich dann die Pakete bekomme, das irgendwie ein bisschen verteile, was fairerweise vergleichsweise simpel ist. Aber würdest du das dem zustimmen, dass dort es eigentlich interessanter wäre?
Absolut. Ich sag mal, die Grundideen, die wir kennen aus dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ja, was ja natürlich alle ganz übel finden, weil neuer administrativer Aufwand wieder Bürokratie, also diese Argumentation schließe ich mich sofort an. Aber die Grundidee, die doch dahinter steckt, ist doch Transparenz über Rohstoffe, Transparenz über Warenströme zu bekommen. Und natürlich nehmen doch die Verantwortung unsere, ich sag mal, europäischen Unternehmen wahr. Keiner kauft freiwillig irgendwo Kinderarbeit ein oder vernachlässigt irgendwelche Nachhaltigkeitsstandards. Keiner will ich nicht sagen, schwarze Schafe gibt es immer, aber dafür brauchen wir kein ganz großes Gesetz, was so komplex ist. Dahinter steckt aber doch, dass wir grundsätzlich das Bedürfnis haben, Materialien, Produkte, Rohstoffe zu tracken, ja, zu verstehen, wo kommen sie her und wo gehen sie hin. Und da sind wir wieder bei dem ganzen Thema Echtzeit, digitales Traceability, zu gucken, wo das herkommt. Und nur weil es aus Asien kommt, gibt es keinen Grund, dass dort nicht ebenfalls Tracken und Tracen eine große Rolle spielen wird. Ich meine, die Asiaten haben uns in den letzten 20 Jahren vorgemacht, mit welcher Geschwindigkeit sie digitalisieren und automatisieren können. Und ich glaube, jeder, der schon mal international unterwegs war und in Asien unterwegs gewesen ist, insbesondere dort, Korea, China, Singapur, Vietnam, Malaysia und dort Fertigungsstätten neuerer Bauart gesehen hat, der weiß, dass wir da eigentlich eher hinten dran sind, was das Thema Automatisieren und Digitalisieren angeht. Also das wird von dort genauso kommen.
Ich finde das einen super spannenden Gedankengang, weil ich doch in vielen Gesprächen und in vielen Lagern, die man so besichtigt, immer wieder die Situation habe, dass die Leute sagen, ja, wir machen hier eine 100% Wareneingangskontrolle, wir zählen jeden Artikel durch, insbesondere wenn es höherpreisige Artikel sind, weil die so oft unterschiedlich sind, die Mengen, die dort angeliefert werden, weil das kommt ja aus Asien. Das sagt man ja immer so salopp, ne? Und ja. Aber da können wir nichts machen. Denk mir mal, aber genau das muss doch der Ansatzpunkt sein.
Absolut. Aber genau das wird passieren. Ob der Gesetzgeber uns dabei hilft, weiß ich nicht. Ich glaube einfach, Technologieentwicklung, freie Technologieentwicklung, offene Technologieentwicklung wird uns dahin bringen. Das ist alleine schon aus Kosteneffizienzgründen wichtig. Beispiel aus meiner Zeit in der Chemieindustrie. Wenn ich nicht sicher weiß, wer mich beliefert hat, mit welcher Qualität, mit welcher Charge, muss ich eine zweite Analytik betreiben von dem Produkt oder von dem Edukt, also Ausgangsrohstoff, den ich bekomme. Das heißt, ich mache Doppelanalyse. Passiert heute immer noch tagtäglich in den Industrieunternehmen teure, aufwendige Analytik, weil ich entweder Verlust von Daten habe, also die Daten, die es mal gegeben hat, zu einer Produktposition nicht mehr vorhanden sind, weil ich zwischendurch die Kontrolle verloren habe. Oder, was noch viel schlimmer ist, ich traue meiner Quelle nicht. Ja, ich kann dessen Daten nicht trauen. Bin ich wieder beim Thema Transparenz, digitaler Zwilling. Wir werden es erleben, dass große Konzerne miteinander komplett nicht nur die Qualitätsdaten austauschen, sondern auch die Geodaten austauschen. Dass man ganz klar im digitalen Zwilling, vielleicht sogar im Industrial Metaverse, schon das Edukt oder das Produkt des einen Kunden, was das Edukt des anderen Kunden ist, virtuell sich anzeigen lässt. Das steht genau an der Stelle, inklusive aller Metadaten, die dazugehören, sprich Analysendaten, historische Daten, wann produziert, von wem produziert, mit welcher Qualitätskontrolle. Das ist das, was nachher Industrial Metaverse ausmachen wird. Und da werden wir uns definitiv hinentwickeln.
Total spannend und total positiver Ausblick, weil es am Ende genau die Sachen sind, die man gefühlt seit Jahren diskutiert, Lieferkettentransparenz. Und dann gab es Ansätze, wo man sagt, okay, ich tracke jetzt halt einfach den LKW und weiß, wo der ist. Und ich denke mir, das ist total irrelevant. Es wäre halt viel relevanter, wenn du dir überlegst, was ist da überhaupt in dem LKW drin und du eine Sicherheit hast, wie die Daten da drin sind.
Ich kann dir da ein sehr gutes aktuelles Beispiel bringen. Mhm. Wir haben seit einigen Jahren, sind wir sehr stark unterwegs in der Papierindustrie. Mhm. Was ich gar nicht wusste, du wahrscheinlich auch nicht, die Papierindustrie ist Recycling-Weltmeister. 80% des heutigen Papiers werden aus recycelten Rohstoffen produziert, mehr als 80%.
Stimmt mich zumindest ein bisschen positiv, wenn ich an die Nachhaltigkeit denke.
Absolut, total positiv. Jetzt hat aber dieser Papierballen, das ist so die Anlieferform, die sie bekommen, als typischer Ballen, den Nachteil, dass der unheimlich schwer trackbar ist. Also ich kriege da keinen Barcode dran, ich kann da auch ganz schlecht RFID-Text dran machen. Den jetzt zu tracken, ist gar nicht so ganz einfach. Und was passiert in der Papierindustrie? Per LKW oder teilweise auch Bahn, auch sehr nachhaltig. Viele große Unternehmen haben Bahnanschluss sogar dafür. Da kommt dann der Papierballen an mit Vorinformationen von dem Lieferanten. Die wird entladen. Und dann wird teilweise wieder was gemessen, teilweise sogar automatisiert. Und dann kommt er auf den großen Altpapierplatz. Und auf diesem Altpapierplatz ist dann die Transparenz irgendwann nicht mehr da. Und wenn es dann zur Produktion geht, wird dann der Ballen geholt nach Sicht. Ja? Also man guckt, ist er denn hell, ist er dunkel, ja? Weil also Einfärbung eine Rolle spielt. Der Weißgrad spielt eine große Rolle, muss dann durch Chemie wieder teuer erkauft werden und auch nicht gerade nachhaltig erkauft werden, das wieder weiß zu machen. Was ich sagen will, ist, es gibt dann diese Transparenz von all den Daten, die es vorher mal gegeben hat. Die Daten sind entkoppelt worden von dem Ballen. Ja? Und dieser Ballen ist dann wieder neu zu spezifizieren oder er wird gar nicht mehr spezifiziert. Obwohl alle Daten schon mal da waren. Das ist das, dann sind wir mal in einem ganz konkreten Anwendungsfall. Was macht ein Warehouse Execution System? Wir erzeugen den digitalen Zwilling, indem wir alle Daten bei den Papierkunden zusammensammeln und diese Daten nicht mehr loslassen und kombinieren mit dem Geodatum des Ballens. Ja, von jetzt an oder verheiraten wir immer Metadaten, immer mehr Metadaten mit dem Ballen, bis er wieder in der Produktion landet, sodass ich es wieder zurück nachvollziehen kann. Wenn es zum Beispiel in der Produktion Chargeprobleme gegeben hat, also die typische Blechdose, der Staubsauger im Papierballen, wo kam er denn her? Ja, dass ich das wieder zurück nachvollziehen kann und optimieren kann. Wir steuern also, wir erzeugen den digitalen Zwilling, wir steuern die Fahrzeuge dann zur richtigen Position und bringen die Fahrzeuge dann an die Produktionsanlage entsprechend der Rezepturvorgaben. Mhm. Auch da ist noch Optimierungsbedarf, aber ich sehe bei diesen Unternehmen so richtig, wie der digitale Zwilling des Industrial Metaverse zusammenwächst. Ja, das ist eine Frage von wenigen Jahren, wo das also zum Beispiel bei denen passieren wird. Mhm.
Danke für das Beispiel, super interessant. Du hattest in deiner Ausführung zum Beispiel noch einen nächsten Begriff eingeworfen, den du mit den lieben Freunden vor einem Jahr auch schon mal gesprochen hast, und zwar das Warehouse Execution System. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen und dann noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ich habe oft den Eindruck, dass es für Unternehmen sehr, sehr schwer ist, A, grundsätzlich die Layer zu unterscheiden. Das fängt tatsächlich sogar teilweise schon bei ERP und WMS an, wo die allermeisten sagen, okay, jetzt kann man klar abgrenzen, dies, das, jenes. Aber wenn es um Execution System geht, dann insbesondere noch Control System, also Warehouse Control System, WCS, WES, WMS. Und was es da alles noch für Abkürzungen gibt, habe ich immer den Eindruck, tun sich die Leute sehr, sehr schwer mit. Wie definierst du denn das WES?
Ganz kurz, komme ich gleich zu, aber ich kann dir vollkommen zustimmen. Wenn ich mich heute reden höre, weiß ich auch, dass mich ein CEO-Kollege von vor 3 Jahren oder nicht versteht, nicht auf Anhieb versteht, weil das tatsächlich ein Vokabular ist, was dem fremd ist, was dem auch echt erfahrenen operativen Manager fremd ist. Nicht umsonst der Ruf nach einer Chief Digital Officer in den Vorstandsriegen, weil es eben vielleicht den Chief Executive Officer nicht mehr richtig klar ist, was er zu tun hat. Also sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ja. Wie definieren wir das Warehouse Execution System? Wir haben tatsächlich den Begriff für uns mal erarbeitet. Das war vor meiner Zeit, den Begriff für uns erarbeitet, ohne zu wissen, dass es eine Standarddefinition bei den Amerikanern dafür gibt, und haben das Warehouse Execution System in den deutschen Markt reingebracht. Und es war gar nicht so richtig klar, dass wir damit etwas getroffen haben, was es schon gibt. Und wir sind da vielleicht auch ein bisschen anders als bei den Amerikanern in der Definition. Was ist uns wichtig beim Thema Warehouse Execution, was ich gerade angesprochen hatte? Wir erzeugen zunächst erstmal die richtigen Materialflussdaten in der Intralogistik. Also wir erzeugen Echtzeitdaten. Auf Basis dieser Echtzeitdaten können wir wirklich in Millisekunden Entscheidungen fällen, was dann in der Execution, also in der Ausführung der Materialbewegung zu tun ist. Wir können den richtigen Fahrer zum richtigen Zeitpunkt einen passenden Platz bringen. Er holt die richtige Ware, weil er eben weiß, wo sie ist. Und ich kann das dann mit mehreren gleichzeitig machen. Ich kann es orchestrieren und ich kann das gleichzeitig machen mit automatisierten Prozessen. Ja, also beim Thema Automatisierung, Einbindung von automatischen Lägern, automatischen Regalsystemen, die ja irgendwas bis nach vorne fördern, aber dann muss es irgendwann abgeholt werden. Ich glaube, den Markennamen Autostore darf man zum Beispiel nennen. Ja, der macht seinen Job in dem Thema Autostore, aber dahin muss irgendwas geliefert werden. Und das ist im Zweifel ein AGV oder ein bemannter Stapler. Das muss miteinander integriert arbeiten können. Bedeutet, alle brauchen Echtzeitinformationen und alle müssen ansteuerbar sein, müssen in die Execution gehen können. Und bei dem Execution ist für uns ganz wichtig, dass das keine manuellen Entscheidungen sind. Wir haben ganz oft Diskussionen auch mit unseren Kunden. Wie weit greifen wir ein in die Entscheidungsfindung von Fahrern? Also wenn wir nicht vollautomatisieren können, wenn wir nicht das Thema AGV AMA einbringen können, sondern noch fahren müssen, dann ist ganz oft eine Diskussion da, ja, aber der Fahrer möchte doch selber entscheiden, wie der seinen Block aufbaut oder was er wohin holt oder wann er was zuerst wegholt. Und das ist teilweise sehr schwierig, weil die parallele Entscheidungsfindung zwischen Mensch und Machine Learning, Maschinenlogik, KI im Hintergrund ist nicht trivial. Das ist dann schon eine Aufgabenstellung, die dann auch teilweise so Zielkonflikte hat, mit denen wir dann umgehen müssen. Ja. Aber nochmal, Execution klar, Ansteuerung von Transportaufträgen innerhalb des Lagers, innerhalb der Entrümpelung.
Das ist ja so, wie du es geschildert hast, eine riesige Verantwortung für die Software. Du hattest einige Beispiele genannt von Maschinen, wie beispielsweise das AutoStore, die natürlich von Input-Parametern leben, um effizient arbeiten zu können. Das heißt, mit dem WES-Layer sorgst du quasi dafür, dass die Maschine effizient ist. Jetzt nicht im Inneren, im Selbstoptimierungsalgorithmus, sondern mit den Sachen, die du von außen steuerst. Was bringe ich an welcher Stelle wann dorthin und wann gebe ich die Informationen auch an die Maschine, um ihr zu sagen, jetzt kannst du anfangen. Der Zeitpunkt ist ja neben dem Was, das wir schon diskutiert haben, ist ja ganz oft auch der Zeitpunkt total relevant, wie orchestriere ich unterschiedliche Maschinen miteinander.
Wir haben dann ein gutes Beispiel aus der Produktion. Ja. Dahinter ist ja dann kein Autostore, sondern da ist eine Produktion, die wartet auf seine Produkte, die Materialversorgung. Die Automobilindustrie macht uns das lange vor. Aber die anderen Industrien folgen dann jetzt, dass die Materialversorgung eben effizient und schnell sichergestellt wird. Dass in der Nachtschicht nicht auch mal, wie wir das zum Beispiel in Brauereien schon erlebt haben, dann ist auch mal das Leergut nicht mehr auffindbar oder nicht das richtige Leergut zum passenden Zeitpunkt, dann steht die Linie. Das kann man sich nicht vorstellen. Das liegt daran, dass der Staplerfahrer nicht weiß, wo er sein Leergut finden muss. Das kann man sehr einfach abstellen. Das braucht keine Riesentechnologie, ja, da komplette Transparenz zu haben, Prioritäten zu stellen in der Produktion. Die Produktionsentsorgung geht natürlich von der Priorität vor, zum Beispiel vor einer LKW-Beladung. Ja, also der LKW kann im Zweifel warten. Die Produktionsentsorgung kann nicht warten. Wenn die Linie voll ist, dann steht die Produktion. Und das dann im Überblick zu haben, das ist in einer kleinen Produktion sehr einfach. Da rufen die sich das gegenseitig zu, die fahren da mal vorbei. Aber bei größeren Anlagen, bei größerer Komplexität, wenn man dann die Flotten nicht aufteilen will, sondern auch Synergien größerer Flotten nutzen will, dann muss ich das elektronisch steuern, das muss ich digital steuern, das muss ich KI-basiert steuern. Und dann ist das teilweise auch so, dass ein Fahrer sagt, ja Moment mal, ich bin doch jetzt nochmal 2 Paletten aufladen auf dem LKW, dann bin ich hier fertig. Dann kann der Fahrer seinen Dienst tun und dann kümmere ich mich um die Produktionsentsorgung, wie ich das immer mache. Der hat vielleicht gar nicht mitbekommen, dass ein anderer Fahrer ausgefallen ist, dass irgendwas anderes passiert ist. Diesen Überblick kann man in der Produktion kaum mehr schaffen, wenn das etwas größer und komplexer ist. Das geht dann wieder nur auf Basis eines digitalen Zwillings und der entsprechenden Execution-Steuerung.
Super gutes Beispiel, dass du mit reingeworfen hast, jetzt mit der Leergut- bzw. Brauereiindustrie. Martin, ich habe den Eindruck, wir haben uns so richtig tief reingefuchst in diese Themen. Haben so ein bisschen seicht angefangen, ein bisschen über dich gesprochen, haben dann ein bisschen über die Chemie gesprochen auch und auch viel über produzierende Unternehmen, was tatsächlich so ein bisschen fast outside unserer Comfortzone, wie man immer so schön sagt, ist. Was ich aber total spannend finde und total interessante Ansätze mit dem ganzen Thema digitaler Zwilling, Industrial Metaverse, tatsächlich ein bisschen greifbarer gemacht, was oft sehr, sehr schwierig ist in der Diskussion, in vielleicht Fachmedien oder anderen Gelegenheiten. Von daher würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank für diese Einblicke, Martin. Das war super interessant und ganz bestimmt auch irgendwann bis zum dritten Mal.
Sehr gerne. Ich glaube, dass da bei uns so viel passiert und so viel auch an neuen Anwendungsfeldern entsteht, dass wir in dem Jahr bestimmt wieder Freude haben, uns da auszutauschen und zu gucken, was hat sich dann weiterentwickelt und was hat sich auch mittlerweile zum Standard entwickelt. Ja, und ansonsten freue ich mich, dass wir uns natürlich im Laufe des Jahres bei den verschiedenen Events wieder treffen. Der Logistics Summit steht natürlich im Herbst wieder an. Ich weiß nicht, ob die Ausstrahlung jetzt vor der Logimat ist, wahrscheinlich nicht. Dann haben wir die jetzt, wenn die Kollegen das jetzt hier hören, gerade hinter uns und haben uns gefreut, dass wir eine tolle Party gefeiert haben. Also, ja, wird ein spannendes Jahr.
Ich freue mich drauf, Martin.